Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von Epidemedien und Grimme-Institut. Der Eurovision Song Contest steht kurz bevor. Vom 13. bis 17. Mai präsentieren 37 Länder in Basel ihre Songs und hoffen auf Punkte aus Jurys und von einem internationalen Publikum. Mit über 150 Millionen Zuschauern weltweit ist der ESC nach wie vor eins der größten kulturellen Fernsehereignisse überhaupt. In Deutschland haben letztes Jahr rund 8 Millionen Menschen zugeschaut. Für Deutschland geht diesmal das Duo Arbor und Tinna mit dem Song Baller an den Start. Die Auswahl des Songs wurde im November von NDR und RTL zur Chefsache gemacht. Und der Chef ist dabei Stefan Raab. Der bezeichnet sich ja seit seiner Rückkehr ins Fernsehen letztes Jahr gerne als Chef von RTL. Seine Firma Raab Entertainment hat die 4 Shows produziert, die aus ursprünglich 24 KünstlerInnen einen Gewinner gekürt haben. Raab saß außerdem in der Auswahljury. Eine wichtige Rolle beim ESC spielt seit vielen Jahren die Fan-Community. Sie hat nicht nur die Vorentscheide im eigenen Land im Blick, sondern ist international vernetzt, meinungsstark und journalistisch. Die deutsche Website ESC Kompakt begleitet den ESC seit 2019 mit Blogartikeln, Podcasts und Live-Events. Oft, könnte man meinen, präziser und schneller als jedes etablierte Medium. Mit dem Chefredakteur von ESC Kompakt, Benjamin Hertlein, habe ich für diese Folge gesprochen. Sowohl über seine ehrenamtliche journalistische Arbeit, als auch über seine Einschätzungen zum Wettbewerb dieses Jahr. Und für die Medienkritik nach dem Interview habe ich mir 2 neue Solo-Podcasts angehört. Der Sophie Passmann-Podcast und Wind und Wurzeln mit Marina Weißband. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass ihr zuhört. Hallo Benjamin.
Hallo Alex, grüß dich.
Wie ist ESC Kompakt eigentlich entstanden?
Ja, also es gab ein Vorgängerprojekt, das aber irgendwann eingestellt wurde, Ende 2018. Und ich wollte unbedingt weiter über den ESC bloggen und habe dann dem Jahreswechsel 2018-2019 ESC Kompakt gegründet. Der Name deutet es an. Ursprünglich sollte das alles mal nur ein kleines Projekt werden, vielleicht ein 2-Mann-Projekt. Wir hatten uns ursprünglich mal gedacht, nur auf Social Media ein paar Posts zu machen. Dann war aber so das Feedback aus der Community, dass bei dem alten Blog vor allem immer gewertschätzt wurde, die Kommentarfunktion, sich da austauschen zu können. Und deswegen haben wir dann relativ schnell wieder einen Blog auch etabliert und sind bis heute jetzt 6 Jahre später immer weiter gewachsen. Heute sind wir 11 Leute, die für ESC Kompakt schreiben, haben einen YouTube-Kanal, haben versucht immer jedes Jahr weiter noch was drauf zu satteln.
Du bist ja Chefredakteur. Seht ihr euch denn überhaupt als journalistisches Medium?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auf jeden Fall den Anspruch sozusagen rund um den ESC alles abzubilden und wir machen uns auch von Zeit zu Zeit die ganz normalen redaktionellen Fragen, also im Sinne von, ist das jetzt ein Thema, das relevant ist? Sollten wir darüber berichten? Wie sollen wir darüber berichten? Müssen wir irgendwas beachten bei unserer Berichterstattung? Also deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir da journalistisch arbeiten, auch versuchen, journalistische Standards einzuhalten. Und auch wenn wir uns nicht täglich physisch sehen, tatsächlich machen wir schon sowas wie digitale Konferenzen, sprechen uns ab, haben einen Redaktionsplan etc. Deswegen, ja, ich würde sagen, wir arbeiten da auf jeden Fall journalistisch.
Aber ihr macht das alle mehr oder weniger ehrenamtlich. Wie viel Aufwand steckt denn da drin für jeden Einzelnen von euch?
Ja, also ich sage in der Hochphase ganz gerne mal, dass es für mich eigentlich ein 2. Vollzeitjob ist. Und so ist es teilweise wirklich. Also ich arbeite ganz normal in einem anderen Job. Und wenn ich abends dann nach Hause komme, gibt es nur noch ESC Kompakt sozusagen. Gerade so in der ESC-Hochphase gibt es eigentlich keinen richtigen Feierabend. Ich nutze dann ja auch immer 2 Wochen meines Jahresurlaubs im Mai für den ESC. Also es ist schon ein sehr großes Projekt, muss man sagen. Wir sind in der ganz komfortablen Lage, sage ich mal, dass wir zumindest so die Fixkosten, also alles, was an Technik anfällt, wenn wir mal irgendwie, weiß ich nicht, so einen Schwung neue Mikros für Blogger brauchen, dass wir sowas mittlerweile auch finanzieren können. Aber ansonsten die Manpower sozusagen passiert komplett ehrenamtlich, ist schon einiges, was da an Zeit und Leidenschaft auch reinfließt.
Aber ihr seid auch super vernetzt. Also manchmal passiert es auch mal, dass andere Medien euch zitieren.
Ja.
Was macht eure Arbeitsweise aus, dass ihr so schnell und so weit vorne dabei seid?
Ja, wir sind natürlich vor allem nah dran, auch international vernetzt. Und dann kommt das ganz normale journalistischen Abläufe da ins Spiel, also dass wir irgendwo was mitbekommen, wo wir dann einfach dranbleiben. Und ich glaube, was es halt vor allem ausmacht, ist, dass wir 365 Tage im Jahr tief im Thema drin sind und die anderen Redaktionen das natürlich nicht schaffen, jemanden 365 Tage im Jahr dafür zu bezahlen, dass er am Thema ESC dranbleibt. Sprich, wenn dann die Hochphase kommt, greifen die etablierten Medien auch mal ganz gerne auf unsere Expertise zurück, weil wir halt das ganze Jahr im Geschehen sind, vielleicht noch den ein oder anderen Hintergrund kennen. Wir verfolgen bei uns ja auch die Vorentscheidungen in den anderen Ländern zum Beispiel. Und wenn man dann das sozusagen anzapfen kann, wenn die Hochphase kommt, dann sind die anderen, glaube ich, da ganz dankbar auch. Und wir natürlich auch, weil wir uns freuen, wenn das dadurch auch Anerkennung findet. Also wenn Leute, die wirklich hauptamtlich als Journalisten arbeiten, sagen, das, was wir bei euch lesen, was wir bei euch hören, finden wir so fundiert und bringt uns weiter, dass wir das bei uns wiederum nutzen. Das ist natürlich eine schöne Anerkennung dann auch für die Arbeit.
Hattet ihr auch schon mal so einen richtigen Scoop? Irgendwas, was sonst niemand wusste außer euch?
Ja, tatsächlich. Also immer mal wieder so kleine, die in der ESC-Welt dann vielleicht groß sind, wo man in normalen Medien sagen würde, was soll das jetzt? Aber tatsächlich so der letzte Scoop, den wir hatten, war, dass ein Ex-Blogger von uns tatsächlich Barbara Schöneberger auf einer Messe getroffen hat und sie ganz dreist gefragt hat, ob sie denn auch in diesem Jahr wieder den deutschen Vorentscheid moderiert und sie das tatsächlich so vielsagend nicht kommentiert hat, sodass uns eigentlich klar war, dass es so sein wird. Und dann haben wir nochmal das durch ein, zwei Anrufe im Hintergrund abgesichert und haben dann tatsächlich relativ schnell vermeldet, dass, obwohl Stefan Raab jetzt wieder für den Vorentscheid zuständig ist, trotzdem weiterhin Barbara Schöneberger den moderieren wird. Das war so das Letzte, an das ich mich jetzt gerade erinnere.
Du hast die Community schon erwähnt, die bei euch ganz viel kommentiert und so. Was ist das denn für eine Community und wie nutzt ihr das denn in eurer Arbeit?
Ich glaube, bei der ESC-Community ist es so, wie mit vielen anderen Communities im Internet, dass die viel größer sind, als man sich das als Außenstehender vorstellen kann. Und zu früheren Zeiten vor dem Internet gab es halt dann irgendwie so überall versprengt einzelne ESC-Fans, die sich nicht gefunden haben. Und das ist heute natürlich alles einfacher. Und das heißt, diese Community trifft sich eben online, ist da tagtäglich, tauscht sich tagtäglich aus über die unterschiedlichsten Kanäle. Einer davon ist eben unser Blog. Und das bedeutet, dass auch da Fans immer mal wieder zum Beispiel in Social Media was lesen, Künstler im Blick haben, was die so posten und uns dann auch in den Kommentaren Hinweise geben, weiß ich nicht, der und der ist gerade da und da unterwegs, könnte das nicht das und das bedeuten. Also schon unsere Hinweisgeber und gleichzeitig umgekehrt ist es aber auch für viele so, dass ESC Kompakt so eine tägliche Anlaufstation ist, zum einen natürlich, um die Infos zu bekommen, aber eben auch, um sich mit den anderen auszutauschen. Und deswegen ist es auch gar nicht so selten, dass es in den Kommentaren passiert, dass nicht nur zum Thema kommentiert wird, sondern auch zu allen anderen möglichen Themen des Tagesgeschehens sozusagen. Das finde ich einfach schön, dass die Leute so eine Anlaufstelle haben, dass sie sich da wohlfühlen, sich gerne mit anderen austauschen und dass wir da wie so eine kleine Familie sein können.
Was taugt denn der diesjährige Jahrgang musikalisch so?
Also was mir so ein bisschen fehlt in diesem Jahr ist die Spitze. Für mich gibt es keinen so Beitrag, der heraussticht, von dem ich persönlich jetzt sage, der muss gewinnen, ansonsten wäre ich am Boden zerstört. Aber so insgesamt haben wir einen sehr vielseitigen Jahrgang, finde ich. Es sind von sehr melancholischen Balladen bis zu einigen auch Abtempo-Spaß-Songs ist alles dabei. Bisschen was Rockigeres, bisschen was Elektronischeres. Und ja, also ich habe mich schon jetzt in alles natürlich reingehört. Habe mir auch alle Lieder, die ich am Anfang nicht mochte, schon schön gehört und freue mich jetzt schon sehr.
Ich habe gesehen, dass ihr auch so eigene Quoten habt, die ihr in so einem internationalen Fanverband festlegt. Passen die auch zu denen der Buchmacher, der offiziellen, oder sind die Fans da so ein bisschen anders gelagert?
Das ist immer teils, teils. Also teilweise muss man sagen, dass sich natürlich die Wettquoten und die Fanvotings gegenseitig auch bedingen. Also wenn was in den Wettquoten gut ankommt, denken auch die Fans, das könnte gewinnen. Das sind so die ganz normalen soziologischen Effekte. Umgekehrt genauso, dass natürlich die Wettquoten entstehen dadurch, dass Fans im Zweifel auf irgendwelche Beiträge wetten und dadurch dann auch die Beiträge steigen. Es gibt aber auch in jedem Jahr ein paar Abweichungen, sozusagen die Fan-Favorites, die aus irgendwelchen Gründen in der Community besonders gut ankommen, dann aber vielleicht am Ende im eigentlichen Wettbewerb gar nicht. Deswegen ist es so eine schöne Spielerei und für Fans immer interessant. Man hat was, worüber man diskutieren kann, woran man sich vielleicht auch reiben kann. Aber am Ende ist selbst jetzt noch viel Zeit und es kann bis zum ESC noch einiges passieren.
Heißt das auch, der deutsche Beitrag hätte tatsächlich eine Chance, vielleicht zumindest in die Top 10 zu kommen oder so?
Ich hoffe es auf jeden Fall total. Also ich finde, Baller ist ein sehr moderner Song, ein sehr guter Song, einer, der auch ins Ohr geht. Und deswegen finde ich, dass der auf dem Papier alles hat, was man beim ESC braucht. Wir haben nur das Problem, dass der Song in der Vorentscheidung noch nicht so richtig gut auf der Bühne gewirkt hat. Und das ist jetzt genau die große Frage. Hat das Team rund um Arbor und Tünner, haben die das hinbekommen, den Beitrag so zu verändern, so zu proben, so zu inszenieren, dass er dann eben auf der großen Bühne gut wirkt. Und ich hoffe aber einfach mal, dass der Song in Basel auf der Bühne gewinnt.
Wenn ich das richtig gelesen habe, wart ihr aber mit der Art und Weise, wie dieser Beitrag ausgewählt wurde, nicht besonders glücklich. Was ist denn das, was euch oder was dich jetzt daran am meisten gestört hat?
Ja, also wenn ich so die Medienbrille aufhabe, finde ich halt einfach dieses ganze Drumherum war sehr altbacken. Stefan Raab, da erzähle ich ja auch nichts Neues, macht halt jetzt gerade einfach da weiter, wo er vor 15, 10 Jahren schon war. Die alten Shows in neuem Gewand, das finde ich persönlich langweilig. Ich finde auch, dass manches nicht mehr wirklich in die Zeit passt. Also wenn ich daran denke, welche Jurymitglieder mit dabei waren und so. Ich hätte mir gewünscht, dass das Ganze jünger und frischer ist, dass man da auch mal neue Köpfe zu Gesicht bekommt. Also es war schon alles sehr wie immer. Entweder wie immer in der ARD oder wie immer, wenn Stefan Raab beteiligt ist. Und ich glaube, da könnte man viel kreativere Dinge machen mit der Vorentscheidung. Andere Länder machen das auch vor, wo die Vorentscheidung wirklich so ein nationales Ereignis ist, eigentlich ein zweiter ESC. Ich finde, dass auch quotentechnisch die Vorentscheidung in Deutschland da überhaupt nicht ihr Potenzial entfaltet. Ich finde aber auch, dass bei Chefsache Stefan Raab ein bisschen vergessen hat, worum es geht, nämlich um die Lieder. Ich finde, da standen super tolle, spannende Künstler auf der Bühne, manche ganz neu und frisch, andere schon etabliert, vielleicht zumindest in ihrem Genre. Ich war dann ein bisschen überrascht, wenn der Chef in der selbst ausgerufenen Chefsache im Finale zum Beispiel selbst die ausgesuchten ESC-Songs kritisiert oder sagt, da müsste man jetzt mal noch überarbeiten bis zum ESC, dann denke ich mir, das war eigentlich genau die Aufgabe im Vorfeld, also dass die Redaktion, dass Stefan Raab Songs findet, die beim ESC funktionieren können. Es reicht eben nicht nur, einen guten Künstler zu haben, sondern die Songs müssen passen. Es muss auch die Inszenierung passen. Auch da war ich von Chefsache teilweise enttäuscht. Es ist klar, wir kaufen Stefan Raab ein, also sind auch die Heavy Tones dabei. Es hilft aber nichts, weil die dürfen beim ESC nicht mit auf die Bühne. Es gibt kein Orchester mehr beim ESC. Da ist die Vorentscheidung so ein bisschen am internationalen Wettbewerb vorbeigesegelt. Und deswegen haben wir jetzt eben gerade auch dieses Problem, dass der deutsche Beitrag auf der Vorentscheidungsbühne noch nicht so war, wie er beim internationalen Finale sein muss. Sowas vorher schon im Blick zu haben, das hätte ich mir eigentlich gewünscht von jemandem, der den Wettbewerb so gut kennt wie Stefan Raab.
Du hast gerade schon erwähnt, dass andere Länder das inzwischen zum Teil schon ein bisschen anders machen. Was machen die denn anders?
Die Länder, in denen es funktioniert, haben eine Kontinuität. Da ist im Prinzip jetzt schon klar, also bevor überhaupt bekannt ist, welche Platzierung haben wir beim ESC gemacht, wissen die jetzt schon, wie sieht die Vorentscheidung, wie sieht der Auswahlprozess im nächsten Jahr aus. Bei uns ist es immer so, wir machen eine Platzierung und selbst wenn es so eine Platzierung ist wie im letzten Jahr Platz 12 mit Isaac, dann nimmt sich die ARD erstmal wieder ein halbes Jahr Zeit, um intern durch sämtliche Gremien zu überlegen, wie machen wir denn den Auswahlprozess im nächsten Jahr. Und hat dann natürlich nur noch ganz kurz Zeit bis zur eigentlichen Show. Man muss eigentlich genau jetzt schon anfangen, Künstler zu scouten, auf Plattenfirmen zuzugehen, mit Managements zu sprechen, weil auch die Künstler sollen ja dann gerade nicht ihren, weiß ich nicht, fünften Albumtrack, der halt gerade noch übrig ist, irgendwie beim ESC einreichen, weil sie diese Chance nutzen wollen, sondern im Zweifel muss man ja auch nochmal überlegen, haben wir was, was für den ESC geeignet ist? Müssen wir einen neuen Song schreiben? Holen wir uns noch andere Songwriter mit ins Team? All das braucht halt einfach Zeit, weil es letztendlich Kunst ist und es nicht per Knopfdruck über Nacht leistbar ist, einen erfolgreichen ESC-Beitrag zu schreiben. Das würde ich mir eigentlich wünschen, dass man jetzt einmal sich festlegt und sagt, wir haben jetzt dieses Auswahlverfahren, das ziehen wir jetzt auch mal 3, 4, 5 Jahre durch, ganz egal, wie die ESC-Platzierung aussieht. Wir glauben daran. Es kann natürlich immer auch mal schief gehen. Beim ESC spielen viele Faktoren eine Rolle. Aber wir halten an diesem Auswahlverfahren fest. Dadurch haben alle Planungssicherheit. Und diese Kontinuität fehlt innerhalb der ARD komplett. Es ist immer nur Fahren auf Sicht. Und das reicht einfach nicht. Und das ist genau das, was andere Länder anders machen.
Und in der Fernsehinszenierung? Gibt es da auch Updates, die in anderen Ländern schon passiert sind?
Da sehe ich vor allem, dass in Deutschland alles, was so mit Inszenierung, Kameraführung zu tun hat, sehr ausbaufähig ist. Das ist in anderen Ländern ganz anders. Da finden Vorentscheidungen teilweise auf großen Bühnen statt. Und bei manchen Inszenierungen siehst du aber gar nichts von der Bühne, weil die Kameraführung so eng ist, weil es nochmal Bühnenelemente gibt, die die Bühne abtrennen, wo wirklich jeder einzelne Schnitt, jede einzelne Bewegung, jede einzelne Sekunde des Beitrags ist durchgetaktet. Und in Deutschland hat man so das Gefühl, es sind so immer dieselben Abläufe, die es in jeder größeren Musikshow gibt. Und dass man aber mal wirklich sagt, wir haben mal eine ganz neue Idee, probieren was ganz anderes aus. Man sieht überhaupt nichts vom Studio, man sieht das Publikum nicht. Da fehlen mir so die kreativen Ideen, da fehlt mir einfach, dass es mal internationalem Standard entspricht.
Schauen wir mal nach vorne. Was erwartet ihr denn jetzt von den Finalshows in Basel?
Was man auf jeden Fall jetzt schon sehen kann, ist, dass sich das Team in Basel total viele Gedanken gemacht hat. Das betrifft die TV-Shows, es betrifft aber auch das Drumherum. Also es gibt total viele Events in der Stadt für die Fans, total viele Anlaufstellen. Ich glaube, das wird richtig gut. Die Bühne sieht schon toll aus, die wurde jetzt schon aufgebaut. Eine Frage ist immer noch offen. Kommt Céline Dion, die zweite Schweizer Gewinnerin? Das wäre natürlich nochmal so ein Ritterschlag, wenn auch Céline Dion als Pausenact auftreten würde. Also die Schweiz hängt sich da richtig rein und das wird, denke ich, richtig gut.
Die Federführung für den ESC in der ARD wandert dieses Jahr vom NDR, der das jetzt viele Jahre gemacht hat, an den SWR. Erwartet ihr dadurch irgendwelche Veränderungen, vielleicht sogar Verbesserungen?
Ich bin da hin und her gerissen, weil der ESC bleibt ja in der ARD und die ARD ist halt so aufgestellt, wie die ARD aufgestellt ist. Das bedeutet auch, dass an bestimmten Stellen weiterhin Leute mitzureden haben, die bislang auch schon mitzureden hatten. So ist es einfach. Ich habe aber trotzdem die Hoffnung, dass es so neuen Schwung, neuen Wind geben kann durch den SWR. Ich hoffe, wie gesagt, dass der SWR sich jetzt einmal Gedanken macht, wie wollen wir den Auswahlprozess, die Vorentscheidung gestalten, dabei dann auch erstmal bleibt, nicht jedes Jahr wieder ein neues Verfahren versucht, einfach eine gewisse Kontinuität einziehen lässt. Und ja, so ein bisschen auch daran arbeitet, dass der Vorentscheid in Deutschland die Stellung hat, die auch der ESC hat. Und der ESC ist ja einfach weiterhin eines der wenigen verbliebenen Leuchttürme im linearen Fernsehen. Das heißt, das Interesse ist auf jeden Fall da. Und ich glaube, dass die Vorentscheidung da auch hinkommen kann, dass das eben so ein richtiges Event ist. Und dazu muss man aber ja einfach die Vorentscheidung etablieren. Da muss es einen Namen geben, der dann auch jetzt mal für Jahre gleich bleibt. Und da hoffe ich einfach, dass beim SWR das auch ankommt. Und wenn dann noch ein paar frische neue Ideen dazukommen, wie man so eine Show inszenieren könnte, dann bin ich ganz optimistisch, dass das gut werden kann.
Habt ihr denn so als Fan-Community den Eindruck, dass ihr von denen, die die Shows machen, gehört werdet?
Also ich weiß jedenfalls, dass das, was wir machen, wahrgenommen wird. Umgesetzt wird es, glaube ich, so teilweise. Da würde ich mir auf jeden Fall mehr wünschen. Aber ja, wenn mich jemand anrufen will und mal hören will, was so meine Vorstellungen wären, dann jederzeit gerne.
Benjamin Hertlein, vielen Dank.
Danke dir.
Die Halbfinals des Eurovision Song Contests gibt's am 13. und 15. Mai ab 21 Uhr auf One. Das Finale läuft dann am 17. Mai in der ARD. Alle Shows könnt ihr auch auf eurovision.tv gucken. ESC Kompakt findet ihr unter esc-kompakt.de. Alle Links wie immer auch in der Podcast-Beschreibung. Solo-Podcasts sind nichts Neues, aber sie sind immer noch eine Seltenheit. Dass in einem Podcast wirklich nur eine Person redet, und zwar kein Host, der durch ein Format führt und andere zu Wort kommen lässt, sondern wirklich ein einzelner Sender, der zu mehreren EmpfängerInnen spricht, könnte man in gewisser Weise als die reinste Form des Podcastings bezeichnen. Wie unterschiedlich diese Podcasts trotzdem aussehen können, zeigen zwei aktuelle Beispiele. Das prominentere der beiden ist vermutlich der Sophie Passmann-Podcast, produziert von Studio Bummens. Der kommt wirklich ohne jede Zierde aus, es gibt nicht mal eine Titelmusik. Man hört einfach Sophie Passmann zu, die 50 bis 60 Minuten ungefähr in einem Studio sitzt und über Dinge redet, die sie beschäftigen. Meistens hat sie eine grobe Idee, worüber sie sprechen will. Das ist meistens aktuelle Popkultur, Serien, Filme, Musik. Und sie reichert das dann an, so mit Anekdoten aus ihrem Leben. Und natürlich mit ihrer speziellen Marke von so einem großstädtischen Feminismus für Leute, die so alt sind wie sie, also ungefähr 30. Es gibt aber kein Skript und das klingt dann auch so, dass Passmann nebenher total abschweift und dann wieder zurückkehrt, meistens auf ihr Thema. Wenn sie mal was nicht weiß, dann wirft sie ChatGPT an und schaut das kurz nach. Dass sie über so einen langen Zeitraum einfach ganz frei und auch einigermaßen kohärent reden kann, ist ja aber auch bei ihr kein Wunder. Sie hat ja wahnsinnig viel Erfahrung als Radiomoderatorin. Diesen Podcast zu hören, ist trotzdem eher so ein bisschen, als würde man von ihr so eine lange Sprachnachricht bekommen einfach. Das Gegenbeispiel heißt Wind und Wurzeln mit Marina Weißband, produziert von Haus 1. Bisher existiert nur eine Pilotfolge, weitere soll die Community finanzieren. Auch hier spricht nur eine Person mit einer klaren Autorinnenstimme, aber die Vorbilder sind andere. Weniger Sprachnachricht, mehr Audio-Essays, wie man sie zum Beispiel vom US-Podcaster Ezra Klein kennt. Oder auch aus einigen Spielarten des Radio-Features. Die erste erschienene Folge trägt den Titel »Lohnt sich Fairness in der Politik?« Weißband, die deutsch-ukrainische Netzpolitikerin und Publizistin, unterstreicht ihre eingesprochenen Worte mit O-Tonschnipseln und Musik, zitiert Studien und erklärt. Der wahre Punch des Podcasts kommt dann aber im letzten Drittel, wenn sie ihren eigenen Blick auf das Thema ins Zentrum stellt.
Und deshalb gibt es genau eine richtige Strategie, einem Faschisten zu antworten in der Debatte, und die ist: Halt die Klappe. Das wird vielen Menschen schwierig erscheinen, weil uns beigebracht wurde, nett zu sein und fair zu sein und gerecht zu sein und streiten lernen und diskutieren lernen. Aber es gibt Themen und Ansätze, die Hass sind, die purer Hass sind, die Ablenkung sind, die nicht da sind, um eine Debatte zu führen, sondern um den Debattierclub kaputt zu machen. Und zu diesen Menschen gibt es nur eine richtige Erwiderung. Halt die Klappe, deine Position ist hier nicht willkommen.
Der größte Vorteil von Solo-Podcasts, die Tatsache, dass man in ihnen die weitgehend ungefilterte Position einer Person präsentiert bekommt, ist zugleich ihr größter Nachteil. Wer die Person und das, wofür sie steht, interessant findet, wird ihr vermutlich zu jedem Thema gerne zuhören, auch ohne GesprächspartnerInnen. Wem das nicht so geht, der schaltet vermutlich auch schnell wieder ab. Und hey, das gilt natürlich für diese Kritik genauso. Der Sophie Passmann-Podcast, genauso wie Wind und Wurzeln, sind überall, wo Podcasts angeboten werden, abrufbar. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns doch eine E-Mail an medien@epd.de oder kommentiert unsere Beiträge auf Social Media. Ihr findet EPD Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich findet ihr vor allem auf LinkedIn und Blue Sky. Und wenn euch grundsätzlich gefallen hat, was ihr gehört habt, dann solltet ihr Läuft dringend abonnieren. Dann seid ihr auch direkt dabei, wenn ich in 2 Wochen hier Anne Will zu Gast habe. Bis dahin, gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2025. Redaktion: Lars Gresser, Alexander Matzkalt und Michael Ritter.